In Kalamar hoffte ich sofort auf den Steamer zu kommen und hatte deswegen so rasch gereist. Aber das Dampfboot blieb aus und traf erst nach 4 Tagen ein. Diese Zwischenzeit war tödlich langweilig. Kalamar ist ein erbärmliches Dorf, unmittelbar am Ufer der Magdalena, welche dort 3-mal so breit ist wie der Rhein bei Köln. Wir waren gerade in der Jahreszeit, wo der langen Dürre der erste Regen folgt. Die letzten Tage jener Periode sind gewöhnlich die heißesten. Die Leute stehen dann gewöhnlich um 3 Uhr morgens auf und verrichten ihre Geschäfte bis 6 oder höchstens 7 Uhr. Nach jener Stunde wird die Luft schwül und schwüler, bis einen gegen Mittag eine wahrhaft glühende Hitze anhaucht. Menschen und Tiere versinken dann in Schlaf, die Wachenden sind halb blödsinnig und Gespräche werden nicht mehr gewechselt. Erst gegen 5 Uhr abends tritt ein plötzlicher Wechsel in der Temperatur ein. Von den Wäldern der Magdalena weht ein kühles Lüftchen, welches sich bald zu einem leisen Winde verstärkt. Es steigen Wolken auf, die Sonne verschwindet und, wie der alte Humboldt sagt, den langen, entbehrten Regen verkündet der ferne Donner. Es brechen die großen tropischen Gewitter aus. Eine Stunde lang gießt es in Strömen, bis 8 oder 9 Uhr abends der Himmel wieder heiter wird und die Sterne mit wundervollem Glanze über den Wäldern emporziehen. Während der 4 Tage in Kalamar hatten wir stets dasselbe Naturschauspiel. Meine einzige politische Beschäftigung in jener Zeit war die Jagd auf einen Kaiman. Da sich Karl für diese Tiere besonders interessiert, so bitte ich dich, ihm das Folgende mitzuteilen. Der Magdalenenstrom wimmelt von Alligatoren und mein Wirt teilte mir mit, dass er in jüngster Zeit einige von sehr bedeutender Größe gerade seinem Hause gegenüber am anderen Ufer des Flusses bemerkt habe. Ich bot ihm daher 20 Taler für eine Bestie, dafern sie nicht unter 12 Fuß lang sei. Die Proposition wurde gleich angenommen. Am folgenden Morgen 5 Uhr fuhren wir daher über den Strom, mein Wirt, seine 3 Söhne, 2 Neger, 2 Jungen, ein französischer Doktor und ich, also zusammen 10 Personen mit Flinten, Harpunen, Stricken und so weiter, wohl ausgerüstet. Am anderen Ufer, das von dichtem Wald bedeckt ist, angekommen, hieben wir zunächst große Zweige von den Bäumen und steckten sie dicht nebeneinander in den Sand des Ufers, so daß sie ein undurchdringliches Versteck bildeten. Nachdem dies geschehen, legten wir uns mit unseren Flinten auf die Höhe des Ufers zwischen hohes Gras und Baumstämme, während sich die 3 Söhne meines Wirtes hinter das künstlich gebildete Versteck hart am Wasser postierten. Aus diesem Versteck warfen sie über die Zweige eine Ente in den Strom, welche an einem Beine durch ein langes Seil befestigt war. Sobald dies geschehen, sprachen wir kein Wort mehr. Niemand rührte sich, und jeder suchte sich so zu verbergen, dass er den Strom übersehen, aber von diesem aus nicht gesehen werden konnte. Die Ente, sobald sie sich frei glaubte, schwamm inzwischen in den Fluss hinein. Man ließ sie 20 bis 30 Schritt weit schwimmen, dann wurde aber das Seil angezogen und das Tier schlug mit den Flügeln, schnatterte und kehrte sich nur mit großem Widerstreben dem Ufer zu. Nachdem dieses Manöver 3-mal wiederholt war, sahen wir in ziemlich weiter Entfernung das Wasser des Flusses plötzlich bewegt. Man sah, dass etwas vom Grunde emportauchte, es war kein Zweifel mehr. Die schöne Ente hatte die Aufmerksamkeit eines Ungeheuers auf sich gezogen, und bald kam auch der Kopf eines sehr großen Kaimans über dem Wasser zum Vorschein. Sobald er die Ente erblickt hatte, machte er einige Schwenkungen durch den Strom, als ob er sich erst von der Abwesenheit aller Gefahr überzeugen wollte, und schoss dann plötzlich wie ein Pfeil den Fluss hinab zum Ufer und gerade auf die Ente los. Die Ente, welche bisher stets in den Fluss hineinschwimmen wollte, kehrte natürlich jetzt, als sie ihren Feind bemerkte, unaufgefordert und in ängstlicher Schnelle dem Ufer zu. Unser künstliches Versteck machte ihr aber das Landen unmöglich. Sie spachtelte im Wasser und suchte vergebens, durch die Zweige zu dringen, während der Kaiman mit aufgesperrtem Rachen immer näher kam. Voll Ungeduld sahen wir seiner Ankunft entgegen. Da hatte er die seichte Stelle des Ufers erreicht. Sein ganzer Körper trat aus dem Wasser hervor. Er maß zwischen 16 und 18 Fuß. Die Breite des Leibes mochte 4 Fuß sein. Und nicht ohne Anstrengung watschelte er jetzt durch den Ufersand und Schlamm und machte den letzten Schritt, um seine Beute zu verschlingen. Dies war der entscheidende Moment. Die beiden jungen Söhne unseres Wirtes rissen jetzt die mittleren Zweige des Verstecks im Nu zusammen, während der ältere Sohn mit geschwungener Harpune in die entstehende Öffnung sprang und sein Eisen in den Leib des Kaimans schleuderte. Aber, wie ich dir früher schon schrieb, die Leiber des Kaimans sind namentlich auf der Rückenpartie von der Natur so gut verpanzert, dass es ein wahres Kunststück ist, ihnen etwas zuleide zu tun. Die Harpune, so gut sie auch geworfen war, so vortrefflich glitt oder sprang sie auch von dem Leibe der Bestie ab. Unser Kaiman, ohne seine Ente geschnappt zu haben, machte einen fürchterlichen Sprung seitwärts. Unsere Flinten und Pistolen knallten von der Höhe des Ufers, und obgleich ihn die eine oder andere Kugel treffen möchte, da ihn die Harpune nicht hielt, so verschwand er doch wieder in die Tiefe des Stromes, grunzte noch einmal und war für uns verloren. Dieselben Vorbereitungen und dieselbe Jagd machten wir noch an 3 anderen Uferstellen. Jedes Mal lockte die Ente einen Kaiman herbei, aber jedes Mal missglückte auch der Harpunenwurf auf die eine oder andere Weise, und als es inzwischen 10 Uhr geworden und die Sonne ihre fürchterliche Hitze sandte und als wir zuletzt vor Wasser, Schlamm und Schweiß die Farbe unserer Kleider und unserer Gesichter und Hände nicht mehr wiedererkannten, da mussten wir zuletzt die Geschichte drangeben und ruderten todmüde über den Strom zurück, indem die Verdrießlichkeit meiner Gefährten und mein eigener Ärger keine Grenzen kannten.